Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du weißt, geht es hier immer rund um das Thema Krebs und ich freue mich jede Woche so sehr, was ich hier für wundervolle Gäste sitzen habe und bin auch oftmals immer sehr dankbar für diese Geschichten, denn ich sage es immer wieder, ohne eure Geschichten würde es auch den Mutmacher-Podcast nicht geben. Und deswegen habe ich mir heute wieder einen ganz wundervollen Gast eingeladen, nämlich die liebe Sonja sitzt hier. Und Sonja ist 45 Jahre alt, hat 3 Kinder, also 3 Söhne, seit 5 Jahren metastasierender Brustkrebs und zwar in Lunge, Rippen und Lymphknoten. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, hat sie sich aber eigentlich zu ihrer Aufgabe gemacht. Das fand ich so schön, diese Botschaft, und möchte das auch gerne mit euch teilen. Leben mit einer Palliativdiagnose ist möglich, Mut statt Angst. Und deswegen kommen wir auch direkt eigentlich zu einem ganz wunderschönen Punkt, denn sie hat einen ganz bezaubernden Instagram-Kanal, den sie so benannt hat, und da sprechen wir gleich auch ein bisschen drüber. Und zwar heißt der Sonja Heaven Can Wait. Und ja, wenn das nicht die passende Aussage ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Und darunter kommt ja auch immer noch der Satz, My story isn't finished. Und es hat mich nochmal tief mitgenommen, also auch nochmal sehr berührt. Und da frage ich natürlich heute Sonja auch, ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Aber bevor wir jetzt noch weiter erzählen, möchte ich dich natürlich erstmal vorstellen, liebe Sonja, so schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns vor allem auch aus der Perspektive einer metastasierenden Frau auch berichtest, die eben Brustkrebs hatte oder auch hat und eben ja mit diesem Palliativleben dann auch heute ganz, ganz viel Mut machen möchte. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, liebe Sonja. Liebe Sonja, lass uns doch gerne erstmal so ein bisschen darüber plaudern. Magia kann sich sehr gerne erstmal vorstellen. Und dann würde die Zuhörer bestimmt auch als erstes erstmal interessieren, wie du auf diesen wunderschönen Namen vor allem auch gekommen bist. Aber das kannst du natürlich auch der Reihe nach erzählen, wenn wir gleich erstmal so ein bisschen zurück in deine Vergangenheit reisen.
Ja, also ich bin die Sonja, ich bin 45 Jahre alt und hatte vor 16 Jahren das erste Mal Brustkrebs.
Wow.
Einer guten Diagnose eigentlich, also sehr gut heilbar, hormonabhängig und die Kinder waren damals noch sehr klein. Hm. Mich schon erst aus den Latschen gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war schon, ich war 29, also es war nicht das, was man sich vorstellt.
Nee.
Aber ich habe mich dann schon aufgerappelt und habe gesagt, okay, das mache ich, das schaffe ich. Das kann ja so schlimm nicht sein, war ich damals noch der Meinung, das ist alles super, super pupsi leicht. Aber die Chemo war schon nicht ohne. Also die hat mich schon ganz schön gewürfelt und Operationen und Hormontherapie. Nebenbei dann die kleinen Kinder, die noch alle 3 waren, sind noch im Kindergarten.
Oh. Krass.
Mein Mann war nicht zu Hause, nur am Wochenende, der war damals noch bei der Bundeswehr. Es war schon nicht einfach. Aber ich habe mich da irgendwie rausboxt. Ich bin da gut durchgegangen, ich bin auch immer offen mit dem Thema umgegangen. Ich habe auch immer offen darüber gesprochen, egal ob es die Kinder waren oder ob es die Nachbarn waren, Freunde. Also ich habe das immer offen kommuniziert und habe es dann ja eigentlich auch gut überstanden.
Mhm.
Und hatte dann 2012 einen Tumor in der Hüfte, der war noch gutartig, das hat man operiert und war dann auch wieder okay. Aber für die Psyche halt auch wieder so ein Schritt, so, oh Gott, nicht wieder der ganze Mist.
Mhm.
Da stehst du schon da und sagst, die Ärzte haben damals zu mir gesagt, ein bisschen länger, wenn er drin gewesen wäre, hätte er sich gedreht, wäre bösartig geworden und hätte die Chemo keine Chance gehabt. Also der wäre chemoresistent gewesen. Und da fragst du dich halt schon, was habe ich verbrochen, dass ich mit 32 dann wieder so eine draufkriege. Also das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Das war wirklich nicht so einfach.
Ja, das glaube ich total. Magst du uns noch ein bisschen mehr in deine Vergangenheit mitnehmen? Weil ich meine, du hast vor 16 Jahren Brustkrebs gehabt. Also wenn ich richtig gerechnet habe, ich habe eben mal so kurz gerechnet, dann müsste das 2009 gewesen sein. Ist es richtig?
Genau, ja, das ist richtig.
Okay.
Das war Freitag der 13.
Ach krass, okay. Gut, dann macht das für dich der Freitag der 13. nochmal so eine ganz andere Bedeutung dann auch. Ne?
Ja.
Okay. Es ist ja schon sehr lange her und ich glaube, dass auch ganz viele Zuhörer mal so interessieren würde, natürlich als erstes, wie ging es dir damals? Also du warst, waren alle drei Kinder schon auf der Welt bei dir?
Ja, die waren alle drei schon auf der Welt.
Weil da ist es natürlich so mit drei Kindern und dann so eine Diagnose zu haben oder eben auch schon zuvor. Wie war das für dich? Also gab es im Privaten irgendetwas gerade oder so ein Struggle oder auch im Beruflichen? Weil Mama von drei Kindern und gerade von kleinen Kindern ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Das weiß jeder von uns, den Mama ist. Magst du uns ein bisschen erstmal so erzählen, was so die letzten Monate vorher war, vielleicht auch das letzte halbe Jahr, ob es dann in einer Art und Weise Anzeichen gab, eine Veränderung gab? Wie war das für dich?
Also damals muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Anzeichen wahrgenommen.
Okay.
Wirklich, also ich habe das nicht bewusst wahrgenommen. Ich habe halt Stress gehabt, die Kinder waren klein. Der Große war ja gerade 16 Monate, als die Zwillinge auf die Welt kamen.
Wow.
Und der Mann nur am Wochenende da. Also das macht schon was.
Ja, und dann noch Zwillinge.
Ich war so in dem Rad drin, in dem, ich muss für die Kinder da sein, du musst funktionieren, das muss alles passen. Und ja, ich weiß auch nicht, wir sind da nur umgezogen. Und ich glaube, ich habe das zwar gemerkt, dass irgendwas anders ist, aber ich konnte es nicht wirklich greifen. Und das hat auch alles gepasst, das haben die Blutwerte gepasst, das war also nicht irgendwie, wo man sagt, da ist jetzt irgendwas im Argen. Also ich habe den Knoten dann selber zufällig getastet. Das war wirklich zufällig und da habe ich mir dann sofort gedacht, shit, ich weiß es nicht, ob das was Blödes ist. Ich habe dann gleich einen Termin beim Frauenarzt ausgemacht. Der hatte natürlich dann Urlaub.
Nein.
14 Tage warten und dann bin ich da zum Frauenarzt und dann hat er sich das halt angeschaut, Ultraschall gemacht. Dann habe ich gesagt, Frau Gerd, so richtig kann ich es auch nicht sagen. Also es hat jetzt wirklich verdächtig ausgeschaut. Dann haben wir gesagt, machen wir Mammographie und machen wir eine Stanzbiopsie. Aber er ist jetzt dann nicht da, also musste ich wieder warten.
Mhm.
Und 14 Tage später war dann Mammographie. Dann hat er gesagt, Frau Gerd, ich bin mir nicht sicher. Die Stanze war 2 Tage später.
Mhm.
Dann haben wir die Stanze gemacht, das war Donnerstag. Und dann hat er gesagt, komm, wir morgen besprechen wir das Ergebnis. Und dann sind wir Freitag, den 13. November, zum Frauenarzt gefahren. Und dann hat er gesagt, ich rede gar nicht groß rum. Sie haben 2 Tumore in der Brust und sind beide bösartig.
Mhm. Kannst du uns noch so ein bisschen mitnehmen in diesen Moment, als dann wirklich das klar war, dass eine Brustkrebsdiagnose da war? Konntest du das eigentlich direkt auch schon realisieren oder gab es da erstmal so ein Zack, ab in den Tunnel und fertig?
Ja, also ich glaube, das Hirn stellt da automatisch einen Schutzmechanismus ein.
Absolut, ja.
Also definitiv. Total. Ich bin da drin gesessen und dann habe ich meinen Frauenarzt da angeguckt und habe gesagt, ja und jetzt? Ja, Frau Gerd, haben Sie die nächsten 14 Tage was Wichtiges vor? Dann habe ich gesagt, ja, mein Sohn wird 5, da habe ich keine Zeit, der hat Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, ja, die 14 Tage können wir noch warten. Wir machen was aus im Krankenhaus und hat das geregelt und hat mich entlassen dann nach Hause. Und als ich im Auto gesessen bin, habe ich zu meinem Mann gesagt, sag mal, bin ich denn eigentlich bescheuert? Als ob das jetzt so wichtig wäre. Dann habe ich angerufen, ja, bitte macht mir sofort einen Termin. Also das hat wirklich gedauert, bis das bei mir ankam.
Verstehe ich total. Ja. Aber das ist so dieses typische Mama-Sein, ne? Also
Ja,
das
genau.
ist,
Nichts
höre ich
wichtiger.
so oft, ja, also als das kann man natürlich nicht vergleichen mit deiner Geschichte, aber als damals bei mir die Diagnose war, 2018, dann auch im Juni, hatte mein Sohn Geburtstag, vor allem auch einen Tag später. Und dementsprechend war es so, dass ich dann auch noch Kuchen backen musste und ich hatte eigentlich gar keine Zeit. Und das ist, ne? Nee, also Zeit habe ich nicht. Das
Ja.
funktioniert hier jetzt nicht.
Ja,
Also es ist so,
das
wenn man da
stimmt.
so drüber nachdenkt, so zum oder später dann auch, da packst du dir auch wirklich nur im Kopf und denkst dir
Ja.
so, es ist nicht wahr, oder?
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist einfach in dem Moment der Schockzustand
Natürlich, ja.
und du verdrängst das irgendwie.
Richtig, ja, absolut. Wie lange hat es dann gedauert oder beziehungsweise magst du uns ein bisschen mitnehmen? Das waren ja wahrscheinlich noch ganz andere Therapiemöglichkeiten, als es jetzt heutzutage ist. Ich meine, die Medizin ist ja unglaublich weit. Und wie war das denn mit den Chemotherapien? Also wurde erst eine Chemotherapie direkt gemacht oder musstest du sofort eine Operation haben?
Die wollten eigentlich zuerst Chemo machen und dann habe ich aber gesagt, ich hab solche Angst gehabt, weil das waren ja am Anfang zwei Tumore und bei der Untersuchung im Klinikum waren es dann schon drei. Und dann habe ich gesagt, ich will das einfach da raus haben. Ich
Verstehe ich
möchte
total.
bitte erst OP und dann können wir gerne die Chemo machen. Und so haben sie es dann auch gemacht. Die haben mich dann operiert und ich habe gesagt, macht mir die Brust weg. Ich will die weg haben. Nein, oder machen wir nur mit Sicherheitsabstand. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal so. Und dann sind sie einen Tag später gekommen. Frau Gerte, müssten Sie dann doch nochmal operieren, weil das Gewebe schon so zerfallen war. Also die haben gar nicht mehr gekannt, was ist gut und was ist bösartig. Und dann haben sie
Wow.
mich, und nochmal einen Tag später haben sie mich dann nochmal operiert und haben mir dann die Brust abgenommen, mit Brustwarze, mit allem. Und das war schon heftig. Als ich da wach wurde, da bin ich erstmal erschrocken.
Du wusstest es gar nicht.
Ich habe das schon, aber die haben mir gesagt, sie setzen mir ein Kissen ein.
Ja.
Und da bin ich jetzt natürlich damals davon ausgegangen,
Ja.
ich wache dann auf und dann habe ich wieder eine Brust.
Genau.
Aber es war so ein Expander, ist da reingekommen, der mit Wasser aufgefüllt worden ist, weil die haben mir so viel Haut wegschneiden müssen, dass man die keine Silikonkissen hätten einsetzen können.
Ach so.
Und dann wird das nach und nach mit Wasser gefüllt, dass sich die Haut wieder dehnt. Und das hat mich schon erst einmal, also da war ich schon fertig im Krankenhaus, weil ich einfach nicht richtig aufgeklärt wurde.
Boah, ja, das glaube ich total. Also das ist ja auch wirklich, das geht gar nicht. Also wenn
Nee.
man davor aufwacht und dann schaust du an dir runter und denkst dir so, Moment mal, ne? Also
Ja,
boah.
genau, das war anders besprochen.
Ja. Nur leider kann man ja nichts mehr ändern dann eben, ne? Das
Nee,
ist so.
nee.
Und was das auch so
Ja.
für ein Einschnitt dann eben ist, so gerade mal so in deine Weiblichkeit, ohne das vorher so richtig mit dir besprochen zu haben, ohne dass man vorbereitet worden ist, das ist ja auch noch mal ein ganz traumatisches Erlebnis, weil man sowieso schon diese Diagnose dann eben hat mit drei Tumoren und dann wachst du auf und dann denkst du dir so, ja, was stimmt mit euch denn nicht hier, ne? Also,
Genau.
Mann. Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich mich eigentlich relativ schnell erholt. Ich bin immer so ein Stehaufmännchen, bin auch dann ziemlich schnell entlassen worden und dann ging es halt los mit der Chemo. Die hat dann begonnen am 5. Januar oder am 4. Januar, weil über Weihnachten wollten sie es nicht machen, zwecks Feiertagen. Und
Ja, klar,
dann
verstehe
hat mir der Onkologe schon nicht viel Hoffnung gemacht und gesagt, Frau Gerd, da wird Ihnen viel schlecht sein. Und dieses schöne rote Mittel, den Namen werde ich nie vergessen, Epirubicin, diesen Namen, der hat sich ins Hirn gebrannt.
und den kann ich mir bis heute nicht merken.
Und da ging es dann los im Januar und die erste, muss ich sagen, war okay. Und ab der zweiten hat es mir dann wirklich schon die Beine weggezogen. Also da war ich dann jedes Mal ausgenockt. Ich habe nur Übelkeit. Oh, das war fürchterlich. Ich habe schon Cortison gekriegt, ich habe MCP gekriegt, ich habe die Ement-Tabletten gekriegt. Und ich bin von der Chemo raus und mir war schon schlecht.
Oh, das ging schnell.
Also je länger das gedauert hat, umso mehr hast du halt schon gemerkt, der Körper ist einfach schon, der hat schon zu tun.
Ja, natürlich.
Also ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich will das nicht mehr. Mir ist so schlecht. Ich kann mich kaum auf die Beine halten. Also es war schon heftig. Die Haare waren nicht einmal so schlimm. Mir sind ja die Haare auch ausgefallen. Das war halt so im ersten Moment, oh Gott, jetzt schaust du wirklich krank aus. Jetzt sieht es jeder. Es ist so. Aber das hat so 2-3 Tage gedauert. Und ich bin immer ohne Mütze rumgelaufen. Ich habe da zu Hause nie was aufgesetzt. Und ich habe sogar Fotos machen lassen.
Was?
Beim Fotografen damals, ja, habe ich Fotos machen lassen, weil ich gesagt habe, es gehört einfach zu meinem Leben. Ich kann das ja nicht wegleugnen. Ich kann es ja nicht ignorieren.
Gar nicht.
Und das ist ein Abschnitt, der gehört dazu.
Ja.
Und dann hat es eigentlich schon gut funktioniert. Also das war schon, die letzten 3 Chemos waren nicht mehr so stark, besser mit der Übelkeit. Aber du merkst halt schon, das zehrt am Körper. Das waren trotzdem 4 Monate, es ist schon...
Ja,
hat schon gereicht. Ich habe gesagt, ich möchte das nie mehr, das ist einmal Hölle und zurück. Und hat ja eigentlich dann ganz gut 11 Jahre lang gehalten. Sie hat ja gute Arbeit geleistet, die muss ich immer wieder sagen.
Ja, natürlich, klar. Aber weißt du zufällig, ob das damals schon die gleichen Therapien waren, wie es dann eben auch später kam? Also auch so gerade von den Chemotherapien her, von den Verträglichkeiten. Also hattest du dann auch später dann diese Packlis oder waren das eben diese wöchentlichen?
Ich habe alle 3 Wochen die Chemo gehabt. Wöchentlich hätte ich das gar nicht ausgehalten. Ja. Wie der zweite Block geheißen hat, das weiß ich jetzt gerade, der ist umgestellt worden auf irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr, war besser verträglich, aber ich glaube, das Ibirubicin, das ist schon ein Knallermittel. Also,
ja, das ist...
Das war schon nicht ohne und ob es das jetzt überhaupt noch so oder gleich einsetzen, das weiß ich gar nicht und ich denke mal immer, muss ich das wissen?
Nee.
Mir reicht, wenn ich meine Therapie kenne. Ich hatte halt noch die Antihormone dazu, die Zoladex-Spritzen und das Tamoxifen. Das habe ich dann auch früher absetzen müssen, das Tamoxifen. Ich habe ständig Zysten und Polypen in der Gebärmutter gehabt. Und das war halt einfach, es war halt auch schmerzhaft. Und dann hat der Frauenarzt gesagt, nee, dann setzen wir es ab. Wäre nur ein halbes Jahr gewesen.
Okay.
Aber der Onkologe hat zwar dann schon gemeckert und hat gesagt, ja, Frau Gerd, wenn Sie das absetzen, dann kriegen Sie wieder was. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Wenn ich was kriegen soll, dann kommt das auch so. Also, das kann man nicht beeinflussen. Da müsste ich ein Leben lang Hormone nehmen. Und ich wollte halt ein Stück weit wieder ein bisschen was von meinem Leben zurück, weil die Hormone, ich meine, das lügt auch nicht. Du spritzt dir halt männliche Hormone.
Naja.
Ich habe halt unglaublich zugenommen.
Das höre ich ganz oft auch.
Ah, das war furchtbar. Also ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt.
Ja, stehe ich total. In dieser Zeit, wie war das für dich? Also wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du dann eben wieder zu Kräften gekommen bist? Gerade wenn einem eben in dieser langen Zeit dann auch immer wieder schlecht war. Als Mama von 3 Kindern, hattest du da wenigstens Hilfe? Also hattet ihr wenigstens eine Haushaltshilfe oder kam jemand zu euch nach Hause? Weil das ist ja untragbar dann auch. Ne? Gerade mit Zwillingen, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, also Haushaltshilfe habe ich nicht bekommen über die Krankenkasse. Die haben gesagt, das steht mir nicht zu. Das muss halt dann meine Mutter machen. Ich meine, die war ja sowieso da. Ja, ich habe keine Haushaltshilfe gekriegt. Habe ich auch nicht verstanden.
Das heißt nicht.
Aber meine Mutter, die wohnt bloß eine Straße weiter. Okay. Die hat mir in der Chemowoche die Kinder im Kindergarten hat sie abgeholt. Aber alles andere habe ich selber gemacht. Wirklich auf den Knien durch meine Wohnung bin ich gerutscht und habe Staub gewischt, weil ich mich nicht auf den Beinen halten konnte.
Mann.
Ich hab gekocht, obwohl ich den Würgereiz hatte. Ich habe das alles zu Hause, habe ich alles selber gemacht. Ich möchte das machen. Du brauchst ja irgendeine Aufgabe.
Verstehe ich total.
Und ich damals war ich noch so, ich konnte auch ganz schlecht Hilfe annehmen. Also
okay.
Ich habe dann schon gesagt, nee, ich will das jetzt nicht. Ich schaffe das. Und das war gut so.
Ja, man hat dann ja auch so eine Aufgabe, ne? Und diese Aufgabe, das ist ja, ich meine, du hast ja schon eine Riesenaufgabe mit 3 Kindern alleine, die schon zu versorgen. Das ist ja schon ein Fulltime-Job. Aber ich finde auch gerade, wenn man dann auch die Chemotherapien durchläuft, dass es auch immer in irgendeiner Art und Weise auch so ein Schutz ist, dass man sich nicht aufgibt, sondern dass man weitermacht dann eben auch. Ne? Und dass man dann auch dieses Ziel vor den Augen hat. Nein, ich möchte jetzt aber für die Kinder kochen und wie du es jetzt eben gesagt hast, dass du dann auf dem Boden kniend dann Staub geputzt hast. Und
ja.
Ohne Worte, würde ich mal behaupten. Wie lange hat das dann gedauert, bis du wieder zu Kräften gekommen bist?
Ende April war die, an meinem Hochzeitstag, an unserem Hochzeitstag hatte ich die letzte Chemo.
Ach, wie schön.
Ende April und dann war erst einmal so, ja, dann hast du, irgendwie hast du gewusst, du bist jetzt fertig. Und das war aber irgendwie komisch, so, oh Gott, was passiert jetzt? Was mache ich denn jetzt, wenn was ist? Und also es war ganz komisch, du warst ja 4 Monate da irgendwie aufgehoben trotzdem in dem Team. Und dann wirst du dann nach Hause entlassen mit so, du bist jetzt fertig, mach mal.
Genau.
Okay, und da war dann so eine Zeit, ich glaube ab Juli, August, war dann schon so eine Zeit, wo ich gesagt habe, boah, ich will jetzt wieder in die Arbeit gehen, ich könnte Bäume ausreißen.
Okay.
Aber das hat sich dann ganz schnell wieder gegeben. Ich kann mich nur erinnern, im September hatte ich dann so eine Tiefphase und das hat wirklich dann lang gedauert, bis ich da... Also ich habe mich einfach schlapp gefühlt und immer müde. Und also da ist das, glaube ich, bei mir erst richtig angekommen. Der Körper muss sich erholen.
Ja, man darf ja auch nie vergessen, was er durchgemacht hat, ne? Also gerade auch alleine die Chemotherapien, die Operation, dann eben auch die Brustabnahme dann vor allem auch, ne? Das sind ja alles so Sachen, das geht nicht von jetzt auf gleich. Nee. Und auch gerade das seelische Thema dann auch, ne? Ja. Das ist ja auch immer noch riesengroß dann. Und das ist jetzt nicht so, ich bin jetzt fertig mit der Therapie, möglich, jetzt fange ich wieder mein altes Leben an und wir machen da weiter, wo es aufgehört hat. Das geht einfach nicht.
Nee.
Definitiv. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt, gab es jetzt ja noch nicht so Social Media oder so, hattest du denn letztendlich auch Austausch? Also gab es da jemanden, mit dem du dich austauschen konntest, mit dem du dann auch über die Krebsdiagnose reden konntest?
Nicht wirklich. Also ich hatte zur damaligen Zeit schon Freunde, aber die haben sich alle distanziert. Also die konnten mit der Erkrankung einfach nicht umgehen. Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, ich habe es auch nicht gebraucht. Ich habe das immer offen gelegt und ich habe mit meiner Mutter schon drüber gesprochen. Mhm. Mein Mann war damals auch noch, ja, das war ein bisschen schwierig. Der wollte es halt einfach auch nicht hören. Krebs und krank und ich konnte es auch lange nicht aussprechen, ich habe Krebs oder ich muss vielleicht sterben. Also für mich war das auch ganz, ganz was Neues und aber ich bin da eigentlich schon gut durchgekommen. Also ich habe es nicht vermisst. Also ich war, als das rum war, eigentlich ganz, ganz gut im Verdrängen. Ich habe gesagt, so, das ist jetzt vorbei. Ich habe gesagt, ich soll zum Psychologen gehen. Ich brauche doch keinen Psychologen, hallo, also bitte. Aber das, mittlerweile bin ich in Behandlung. Ich war dann auf Reha mit meinem Mann und mit den Kindern und da hat man das gemerkt, dass das gut tut. Und ich habe mir dann auch jemanden gesucht, da bin ich heute noch. Das braucht man schon irgendwie für den Kopf.
Ja, ist so. Definitiv. Jetzt machen wir ja mal so einen größeren Sprung. Ich glaube, du hattest eben gesagt, 2012 kam dann die nächste Diagnose, ist das richtig?
Ja, genau.
Hat sich das irgendwie angebahnt? Also gab es da Anzeichen für oder war das so auf dem MRT auch zu sehen oder war das für dich dann eben auch direkt bemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist?
Das habe ich gemerkt. Ich hatte halt immer Hüftschmerzen. Also es war nicht immer da. Ich hatte nicht Hüfte, also eigentlich in der Leiste. Manchmal bin ich aufgestanden und dann konnte ich vor Schmerzen nicht laufen oder nicht Treppen steigen. Und dann hatte ich wieder 2 Wochen gar nichts. Dann habe ich mir halt immer gedacht, naja, hast du wieder ein bisschen übertrieben mit dem Sport oder ja, wie man sich das halt so denkt. Und das hat mir aber dann keine Ruhe gelassen. Und dann bin ich zum Orthopäden. Der hat dann einmal eben das geröntgt und hat gesagt, ja, Sie haben da was im Hüftknochen drin. Es sieht aus wie ein Echondrom, also es ist nicht bösartig. Aber wenn Sie sicher gehen wollen, dann fahren Sie nach München, rechts der Isar, die Knochentumorspezialisten. Und allein das Wort hat mir schon gereicht. Und dann habe ich da einen Termin ausgemacht und haben die sich das im MRT nochmal angeschaut und gesagt, naja, Frau Gerd, schaut eigentlich ganz gut aus, also glatt abgegrenzt und nicht irgendwie komisch, auffällig. Und dann habe ich den angeschaut, habe gesagt, ich gehe hier erst raus, wenn jemand das jetzt anschaut, eine Untersuchung macht und mir ganz genau sagt, was das ist. Also ich habe einfach so ein Bauchgefühl gehabt. So
ja.
Und dann hat er gesagt, okay, machen wir einen Termin aus. Dann haben wir nochmal, ich glaube, einen Monat später einen Termin ausgemacht. Dann haben sie gesagt, dann machen sie direkt, stechen sie quasi in den Hüftknochen rein. Das wird betäubt, also und direkt das Kontrastmittel da reingespritzt.
Aua.
Genau. Also das hat wirklich wehgetan. Und dann haben sie MRT gemacht, dann haben sie noch geröntgt und dann hat der Arzt zu mir im Nachhinein gesagt, Frau Gerd, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ihr halber Hüftkopf ist weggefressen. Und dann sitzt du da und denkst dir, nein, bitte nicht schon wieder. Also mein Glück war, dass dieser Tumor nicht oben am Hüftkopf gesessen ist, zur Hüftpfanne, sondern Richtung Schambein. Und das war richtig offen. Da war die Kortikalis schweck, war alles schweckfressen. Hat gesagt, wenn das oben passiert wäre, dann hätte ich schon eine neue Hüfte gebraucht. Und dann, ja, dann haben sie mich operiert. Dann haben sie das eingeschickt. Es hat dann 10 Tage gedauert, bis das Ergebnis kam. Ich wäre fast explodiert. Das ist Geduld und ist nicht meine Stärke. Und dann haben sie aber gesagt, es ist grenzwertig gewesen. Also ich hatte wirklich wieder mal Glück im Unglück.
Musstest du dadurch dann auch noch wieder andere Medikamente einnehmen?
Da haben sie gar nichts gemacht. Es ist halt, ich muss 7 Wochen an den Krücken laufen und habe halt wirklich wieder das Laufen lernen müssen.
Aber
ich habe mir da wirklich damals eine Laufbank gekauft, weil ich wirklich das Gehen, das Laufen wieder lernen, das Belasten wieder lernen musste, das Überkreuz gehen. Dann haben sie gesagt, das ist mit dem Laufband einfach das Einfachste. Und da habe ich dann angefangen, mich halt alle Tage aufs Laufband zu stellen.
Hattest du von dir aus direkt diese Motivation dann eben auch? Also man sieht es dir ja auch an, man sieht es auch auf deinem Instagram-Kanal. Für diejenigen, die dich nicht kennen, warst du vorher auch schon so sportlich oder kam das eben erst mit der Diagnose und danach im Nachgang?
Ja, also ich war früher gar nicht sportlich. Also das war für mich so, oh Gott, ich soll jetzt laufen? Nee, das mach mal lieber alleine. Das kam wirklich durch die erste Brustkrebserkrankung habe ich mein Leben wirklich umgestellt. Also unbewusst einfach umgestellt. Man lebt intensiver und anders einfach. Man nimmt Sachen anders wahr. Man sagt, es gibt wirklich Sachen, die wichtig sind und andere Sachen, wo ich sage, mein Gott, dann ist es eben so.
Ja, richtig.
Und da habe ich dann wirklich auf dem Laufband, weil ich konnte ja gar nicht joggen, also ich war nach 2 Minuten, war ich außer Puste, habe ich angefangen, 1 Minute joggen, 5 Minuten gehen und so habe ich mir selber das Joggen beigebracht. Da habe ich angefangen, dann habe ich das aufgebaut und bin fast täglich dann laufen gegangen.
Oh, fantastisch. Was hat das für dich gebracht, als du das angefangen hast? Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig für uns dann eben, also gerade auch Sport und Bewegung bei einer Krebsdiagnose, auch danach dann eben auch, aber vor allem auch für sich selber, oder?
Ja, also das war für mich erst einmal eine Zeit, das war meine Zeit, das war meine Me-Time.
Ach, genau.
Ganz wichtig.
Keine Kinder, kein Mann, nee.
Genau, niemand, der Fragen stellt, niemand, der sagt, Mama, oder kannst du mal? Und da konnte ich einfach schon immer abschalten. Früher war es das Reiten, das konnte ich dann nicht mehr machen. Und dann habe ich eben das Laufen. Ich sagte, da kann ich abschalten, da bin ich in der Natur, da kann ich auch mal einen Wutschrei loslassen, wenn es sein muss. Und das hat mir einfach gut getan. Ich habe mich da richtig auspowern können. Wenn ich mal zornig war oder wenn es mal so mit dir selber nicht zufrieden bist,
ja,
dann hilft mir wirklich, es ist heute noch so, da hilft mir wirklich der Sport, weil ich einfach dann ein bisschen runterkomme.
Ja, ist so. Kann ich auch ein Lied von singen. Also ist bei mir auch so. Also entweder tanzen oder ab draußen in die Natur mit meinem Hund und
ja, genau.
Weg. Ja, und ich finde, es ist aber auch so heilsam, ne? Also dass ich finde, das ist auch immer so ein Weg wieder in die Heilung dann auch. Und ich meine, das ist
ja
jetzt gerade ein bisschen blöd gesagt, jetzt eben gerade zum Thema Palliativ dann vor allem auch, aber so weit sind wir jetzt ja noch nicht. Deswegen wollen wir ja so ein bisschen chronologisch natürlich hier vorgehen. Was war dann so ab 2012? Bis wann ging es dann, gab es zu von 2012 eben bis vor 5 Jahren, gab es da nochmal so einschneidende Erlebnisse, die du gerne mit der Community vor allem auch teilen möchtest?
Es gibt natürlich immer
natürlich.
Auf und Ab. Das ist immer, man hat mal wieder, da passen die Blutwerte nicht oder da passt es nicht oder du hast die Mammographie, da zitterst. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, ich habe keine Angst, dass ich in der Brust wieder was kriege. Meine Angst war immer, dass ich irgendwann im Kopf einen Tumor habe, dass ich eine Metastase im Kopf habe. Das ist immer meine Angst gewesen.
Okay.
Und ich hatte auch nie Angst vor der Mammographie.
Mhm.
Was soll da passieren? Ich hab ja dann den Brustaufbau machen lassen. Ich habe da Bauchfett drin.
Mhm.
Was soll da schon groß sein? Also da hatte ich eigentlich wirklich ein Stück weit wieder ins Leben zurückgefunden. Also ich habe dann schon mein Leben wieder gelebt und je länger das her ist, umso mehr kannst du auch wieder, denke ich, nach vorne schauen.
Geil.
Ja. Und das war da halt auch so. Und ich habe eigentlich mein Leben schon genossen in der Zeit. Da haben wir schon viel auch mit den Kindern gemacht. Das war halt mein Ding. Ich möchte die Kinder aufwachsen sehen. Ich möchte, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie einen Abschluss haben, wenn sie vielleicht eine Lehre machen. Und ja, das war so das Ziel.
Hm. War total schön. Und dann machen wir jetzt mal so einen größeren Sprung dann eben auch. Du hast gesagt, dass jetzt seit 5 Jahren bist du ja palliativ, richtig?
Hm. Genau.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie dieser Weg da so hinging? Also, dass du uns da so ein bisschen drüber berichtest, dann eben, ob es Anzeichen gab, ob du es bemerkt hast, weil du hast ja ein sehr gutes Körpergespür, dann eben auch, das darf man ja nicht vergessen. Wie war das für dich? Also vor allem auch diese Jahre danach, wo du ja auch gedacht hast, jetzt habe ich es überstanden, jetzt habe ich es überwunden, jetzt bin ich wieder da angekommen, wo ich hin wollte. Ja, bis dann eben der nächste Paukenschlag.
Also das hat eigentlich mit Corona begonnen.
Okay.
2020, es weiß ich ziemlich genau, im März waren bei uns die Schulen zu.
Ja, bei uns
Mitte
auch.
März, ja, war der Lockdown und ich habe da schon immer gesagt, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich nicht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich stehe neben mir. Das war also ganz komisch. Ich habe mit der Luft Probleme gehabt beim Laufen schon und habe immer gesagt, ach, das werden die Pollen sein oder heute ist es einfach schwül oder dann hatte ich viel Müdigkeit. Ich konnte es mit Schlaf gar nicht aufholen.
Hm.
Und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Also ich hatte wirklich Angst vor mir selber. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, da stimmt doch was nicht. Dann bin ich, da habe ich abgenommen, in einer Woche über 2 Kilo.
Wow, das
und
ist
mein,
echt
ich,
viel.
Ja, und ich bin ja nicht,
nee,
ich
gar
bin ja
nicht.
Kein 100-Kilo-Mensch, der mal schnell 2 Kilo abnehmen kann.
Und das merkt man sofort dann auch.
Das sofort, ja. Und dann bin ich zum Onkologen und habe gesagt, wie schaut denn aus? Ich fühle mich nicht gut, also irgendwas stimmt nicht. Ja, dann habe ich immer nur zur Antwort gekriegt, Frau Gerd, was soll denn sein? Sie sind doch jung. Es ist jetzt 10 Jahre her. Da ist nichts. Dann habe ich gesagt, ich kriege aber so schlecht Luft. Und ja, naja, dann machen wir halt einmal eine Lungenröntgen. Ist natürlich nichts rausgekommen, weil Lungenröntgen, meine, muss schon eine Golfbälle in der Lunge haben, dass das auffällt. So kleine Metastasen siehst du da ja nicht.
Klar.
Und ich habe mich halt da drauf verlassen und habe gesagt, okay, für mich dann einen Haken dran gesetzt. Ich habe nachschauen lassen, ich hab nachgefragt. Und dann wurde es aber nicht besser. Dann habe ich einen Reizhusten gekriegt.
Hm.
Hatte ständig Halsschmerzen. Und dann war ich beim Hausarzt und habe gesagt, ich kann nichts feststellen. er weiß auch nicht, was das ist. Dann sind wir damals in den Urlaub gefahren am Bodensee, weil woanders kannst du ja nicht groß hin.
Hm,
und klar. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und gesagt, das ist alles so anstrengend gewesen und so. Und der ständige Hustenreiz. Und im August dann bin ich nochmal zum Hausarzt und gesagt, also irgendwie, da passt was nicht. Dann habe ich gesagt, Blutabnahme, hat alles gepasst. War super toll. War natürlich mal wieder gar nichts. Wie immer bei mir. Und das hat mich aber nachher gesagt, wissen Sie was, Frau Gerd? Der Tumormarker ist ganz leicht erhöht. Ich schau mal, dass wir ein PET-CT kriegen. Ja, dann hat die Krankenkasse gesagt, nein, machen wir nicht. Nur aufgrund von einem erhöhten Tumormarker wird es nicht gemacht. Und da war ich wirklich am Verzweifeln. Da habe ich wirklich Angst gehabt, ich verpasse irgendwie was untersuchen zu lassen. Und ich habe das Gefühl gehabt, mir entgleitet gerade mein Leben.
Ja, total. Verstehe ich absolut.
Total hilflos. Du bist auf die Ärzte angewiesen und die lassen dich so hängen mit meiner Vorerkrankung. Also
unglaublich. Auch die Krankenkasse.
Ja, ganz eine schlimme Zeit war das. Und dann hatte ich im September, glaube ich, war das dann, bin ich aus der Dusche raus und gegenüber hängt der Spiegel und dann schaue ich meine Schlüsselbeine so an und denke mir, hä, das ist aber irgendwie komisch. Irgendwie ist da das anders als auf der Seite. Und dann tastet man natürlich selber und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, irgendwie. Und dann war ich beim Arzt und ich kenne den halt gut. Wir waren per Du und dann habe ich gesagt, du, ich habe da irgendwas. Was ist denn das? Und dann hat er gesagt, du, lass das mal anschauen vom Hausarzt. Das gehört da nicht hin. Und dann war für mich so, oh Gott, das gehört da nicht hin. Oh. Und dann bin ich zum Hausarzt und dann hat sich der das mit Ultraschall angeschaut. Dann waren das zwei riesengroße Lymphknoten von über 5 cm. Und ich war weder erkältet noch, also es ging dem nichts voraus. Und dann hat er gesagt, Frau Gerd, das ist jetzt, wir machen jetzt doch einmal, ich schicke sie zum Frauenarzt und dann soll der mal gucken. Und dann hat er mir einen Termin beim Frauenarzt ausgemacht. Der hat sich das angeschaut mit dem Ultraschall und hat mich bloß angeschaut und hat gesagt, Frau Gerd, ich schicke sie gleich in die Frauenklinik. Er hat gesagt, das sieht nicht gut aus. Also, ich meine, die kennen das ja. Das hat ausgeschaut wie so ein Krater.
Oh.
Dann wieder ins Krankenhaus, wieder Biopsie gemacht und bei der Biopsie, wie sie das gemacht hat, habe ich so einen Nervenschmerz im Arm gekriegt.
Okay.
Dann habe ich gesagt, oh, den Schmerz, den habe ich schon seit 1,5 Jahre. Und wir haben gedacht, das kommt von der Schulter. Und dann war das aber so, dass dieser Lymphknoten, der tiefer liegend, war auf den Nerv vom Arm, auf den Armnerv gedrückt hat. Wer kommt denn da drauf? Du hast da 1,5 Jahre schon einen Schmerz. Da ist das Ding schon gewachsen und da denkt doch kein Mensch dran. Am Ende war es dann Lymphknotenbefall und dann hat es halt geheißen, okay, mit bloßem Auge haben sie das dann schon gekannt, dass ich da Therapie brauche. Und ja, das war dann halt wieder MRT oder CT-Thorax haben sie dann gemacht. Und ich bin da hin, habe mit meiner Mutter hingefahren und ich sage, vielleicht was der Lymphknoten befallen, alles gut, machen wir schon. Der war nur 3 cm über dem Tumor, wo ich den damals getastet habe. Ja, ich dachte, naja, mein Gott. Also mein Tumor lag damals wirklich ganz, ganz oben. Und Lymphknoten ist halt das Nächste. Wir haben gedacht, okay, das ist alles nicht so schlimm, kriegen wir alles hin. Und dann komme ich aus dem CT raus und der Arzt sagt zu mir, Frau Gerd, Ihre Lunge ist befallen. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich habe ja 2 Lungenflügel, so schlimm kann es nicht sein.
Ist das so cool.
Und dann hat er zu mir gesagt, Frau Gerd, Ihre komplette Lunge ist befallen mit Metastasen. Und dann sitzt du da, dort und denkst dir, das hat er jetzt nicht gesagt. Da habe ich jetzt schon der Gänsehaut, wenn ich da dran denke.
Ja, verstehe ich total.
Also den Augenblick werde ich nie vergessen.
Nein, das verstehe ich.
Ich bin dann da raus, habe im Krankenhaus angerufen, habe gesagt, ich habe das Ergebnis vom CT und dann hat die Ärztin gesagt, ja, Frau Gerd, wir haben gute Neuigkeiten, der ist hormonabhängig, über 95%, gut behandelbar und dann habe ich gesagt, ja, aber meine ganze Lunge ist befallen und haben sie das nicht gemerkt? So, doch, ich habe keine Luft gekriegt, ich habe mich, aber das hat ja meinen Onkologen nicht wirklich interessiert. Also das war in dem Moment dann schon so, wusch. Da weißt du erst mal gar nicht, da denkst du dir bloß, scheiße, und jetzt? Dann habe ich einen Onkologen gewechselt, weil ich konnte zu dem einfach
besser ist
nicht mehr
das
hingehen.
auch. Ja, das verstehe
Ja,
ich total.
also, und jetzt bin ich in Regensburg in der Uniklinik und bin auch wirklich gut aufgehoben. Die haben dann damals schon gesagt, im Oktober, es war 2 Tage, die Diagnose, 2 Tage vor meinem Mann sein Geburtstag. Ja, aber es war auch wirklich schlimm. Also ich konnte es den Kindern gar nicht sagen. Ich bin in Tränen ausgebrochen, mir Boden unter den Füßen weggerissen.
Ist auch klar.
Das Wort ist ja schon schreckhaft.
Ja.
Dann denk, ich bin da drin gesessen mit 40. Das war jetzt mein Leben, 40? Da war ich schon überfordert.
Ja, keine Frage, ja klar.
Total. Also da habe ich auch wirklich viel geheult, weil mir das einfach das Herz rausgerissen hat. So meine Kinder, natürlich waren die Kinder schon älter, aber trotzdem sind meine Kinder, hallo.
Ja, na klar, ist so.
Also, und also das war wirklich schlimm. Ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, das selber zu verstehen, was das jetzt eigentlich heißt. Also ich konnte es lang gar nicht greifen. Ich habe zwar gewusst, ja, du bist jetzt palliativ und du hast da und da und da Metastasen, aber was das wirklich am Ende heißt, das war mir lange nicht klar. Also da braucht man wirklich schon, bis man das selber versteht.
Ja, na klar, das ist typisch. Vor allem, wenn du jetzt nicht jemanden an deiner Seite hast, die dich da eben an die Hand nimmt und dir genau sagt, was bedeutet das denn eigentlich auch, ne? Also, wie sieht es aus? Wie sieht es dann auch für die Zukunft aus? Dann eben ist es ja auch so, dass so viele Menschen ja auch Angst haben von das Wort palliativ gleich tot.
Ja, genau, genau.
Und genau wie das Wort metastasiert gleich tot. Boom.
Ja.
Ne? Also
ja.
Das ist ja, und das ist ja Gott sei Dank, hat sich das ja alles gedreht, das Blatt auch, sodass wir dann ja auch viel mehr Wissen heutzutage haben und es eben nicht mehr sofort dann eben auch das Ende bedeutet und
Genau.
dass man eben auch mit einer palliativen Diagnose vor allem sehr, sehr gut weiterleben kann. Aber kannst du uns mitnehmen? Also, was bedeutet für dich das Wort palliativ? Also, wie gehst du da heutzutage mit um?
Jetzt definitiv anders als noch vor 5 Jahren. Weil palliativ einfach nicht heißt gleich sterben oder gleich auf die Palliativstation. Also, für mich ist halt palliativ, ich weiß, dass ich den Zustand nicht wirklich ändern kann. Also, ich werde mein Leben lang krank sein, aber ich kann gut damit leben. Es lässt mich zwar auch nicht los, also es verfolgt mich auch. Ich sage immer, der Krebs ist irgendwie immer mein Beifahrer. Aber die Wolke ist irgendwo immer da. Aber man muss das einfach versuchen, manchmal einfach auch wegzuschieben, weil das macht dich ja verrückt.
Ja, richtig. Gibt es so einen Moment, wo du dich, oder war dieser Moment eigentlich immer da, dass du dich für das Leben entschieden hast? Oder gab es auch mal so einen Moment, wo du echt gedacht hast, so jetzt ist hier Ende Gelände?
Ich brauche immer, wenn ich so eine Diagnose kriege oder wenn sich irgendwas ändert in der Therapie, wie momentan, wissen wir ja auch nicht, in welche Richtung das läuft, dann brauche ich für mich schon immer so 2-3 Tage, wo ich dann einmal wirklich am Boden zerstört bin, wo ich einfach auch Gedanken habe, die kannst du nicht abstellen. Also, oh Gott, wie lang wird es noch gehen? Aber im Normalfall ist es wirklich so, dass ich nach 2, 3, 4 Tagen mich dann schon wieder berappel und einfach nach vorne schauen. Also ich habe jetzt schon so viel geschafft und ich möchte einfach noch weitergehen. Und ich habe auf der einen Seite denke ich mir jetzt zum Beispiel, es ist 5 Jahre werden es jetzt im Oktober. Ich habe 5 Jahre geschafft und dann hast du aber diesen fiesen Beigeschmack. 5 Jahre von meiner restlichen Lebenszeit sind schon wieder weg. Nicht beeinflussen. Also die Gedanken hast du einfach. Und die muss man irgendwo auch ein Stück weit zulassen, denke ich, weil das gehört einfach dazu. Und die Angst, die verfolgt dich immer. Also, das ist immer da, aber Ich lasse mich da nicht unterkriegen.
Ja, du hast ja auch schon gesagt, du bist so ein Stehaufmännchen. Also das
Ja.
sieht man ja auf jeden Fall auch hier. Wie ist es, hast du denn, wir kommen jetzt nochmal so ein bisschen zurück auf deinen wunderschönen Instagram-Namen. Wann hast du den Account gegründet? War das während deiner Erkrankung auch?
Den Account habe ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber den habe ich irgendwie, das war nach der Palliativdiagnose auf jeden Fall. Und dann habe ich lang nur meinen normalen Namen benutzt. Und dieses Heaven Can Wait habe ich, den habe ich noch gar nicht so lange.
Ach so, okay.
Lass es 2 Jahre sein. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es hat sich irgendwie so entwickelt, weil wir letztes Jahr haben wir einen ersten Triathlon mitgemacht, meine
ja.
Kinder und ich und mein Mann.
Wahnsinn.
Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Teamnamen. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, ich habe gesagt, ich will das Heaven Can Wait haben, weil der Himmel kann warten, gestorben wird später. Da habe ich keine Zeit. Und ich glaube, da haben wir das dann tatsächlich, ich glaube, das war letztes Jahr, habe ich dann gesagt, ich möchte mich umbenennen in Sonja Heaven Can Wait, weil das ist einfach für mich richtig, also da ich habe noch keine Zeit für das. Ich muss da noch da bleiben.
Sehr, sehr schön. Ja, auch, alleine das ist ja schon eine Herausforderung für jeden gesunden Menschen, einen Triathlon zu laufen und dann aber einen Triathlon zu laufen mit einer Palliativdiagnose. Das ist schon mal Respekt. Das ist Wahnsinn. Ist es so, dass dir das Laufen dann eben auch, dass dir das auch immer mehr gibt, dann auch gerade so an den schlechten Tagen, so wie du es ja auch schon gesagt hast, wenn eben auch wieder so, wie du es eben beschrieben hast, man jetzt gerade nicht weiß, wie geht es mit der Therapie weiter, muss man wieder irgendwas umgestellt werden, dass dir das die ganze Zeit eben auch Kraft gegeben hat und dass es auch das ist, wo du mit anderen vielleicht auch Betroffenen dann eben auch läufst.
Laufen tue ich entweder alleine oder mit meinem Mann. Also mein Mann ist eigentlich seit meiner Palliativdiagnose immer an meiner Seite. Der macht,
oh, wie schön.
Der macht den Sport mit mir. Ich habe gesagt, ich möchte einen Triathlon machen. Dann hat er gesagt, mach mal, bin ich dabei. Meine Kinder sofort hinter mir.
Wow,
da machen wir mit. Ich brauche das. Also das Laufen ist ja sowieso, das liegt mir einfach.
Ja.
Triathlon war halt das Problem, da muss man schwimmen. Und schwimmen ist überhaupt nicht meine, also ich habe als Kind schon, bin ich schon nicht gern geschwommen.
Okay.
Dann hat gesagt, wenn das Schwimmen nicht wäre, dann würde ich das ja machen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, meine Zwillinge sind in der Wasserwacht. Mama haben gesagt, wir lernen dir das Kraulen. Und dann haben wir vor einem Jahr haben wir dann wirklich geübt. Die Versuche, das war super toll. Nach 2 Zügen ich bin dann mal weg. Also es hat schon gedauert, haben uns dann auch ganz blauäugig zu diesem Triathlon angemeldet, weil auch Radfahren kann ich und laufen kann ich auch. Und das hat mich dann wahnsinnig schnell eingeholt. Also es ist halt schon schwierig. Ich habe eine Bekannte, die ist auch palliativ, die macht Ironman. Aber es ist ein Unterschied, wo du die Metastasen hast. Da die bei mir ja in der Lunge sind.
Ja, wegen Luft.
Und Wasser ist einfach ein anderes Element.
Ja.
Du hast den Druck von außen. Also du liegst im Wasser und wenn ich da keinen guten Tag habe oder in einer schlechten Woche bin mit meiner Chemo, dann habe ich überhaupt keine Chance. Also dann kriege ich keine Luft, dann komme ich nicht vorwärts. Das stresst mich dann bloß. Also es ist nicht einfach. Das Schwimmen kostet mich wirklich am allermeisten Energie. Radfahren, da sitzt du ja doch, also das ist anders. Du kannst dich mal aufrecht hinsetzen, du kannst mal Luft holen, kannst mal langsam machen. Aber das Wasser ist einfach wirklich, ich sage immer, Fico. Fico. Weil es wirklich anstrengend ist. Einfach mit der Lunge, das kann sich halt ein gesunder Mensch nicht vorstellen. Dass du da, mein Mann oder meine Kinder, die werden mit mir ins Wasser gehen, also die schwimmen da weg. Da komme ich schwimmen, ich kann mittlerweile grauen. Wir haben einen Graulkurs besucht über Herbst und Winter.
Mhm.
Haben ein halbes Jahr einen Graulkurs gemacht. Und das hat auch Spaß gemacht. Du lernst halt die Techniken. Und ich bin jetzt einiges besser als letztes Jahr, aber ich bin halt nicht schnell, weil ich es einfach schnell nicht hinkriege, weil ich das mit der Atmung nicht schaffe. Das zieht dich dann schon auch wieder runter, wenn du dann sagst, ich kann niemals eine olympische Distanz schaffen, weil ich die Zeit fürs Schwimmen gar nicht hinkriege. Weil das einfach diese Zeitlimits, da bist du nach dem Schwimmen raus. Wenn du das nicht schaffst, bist du raus.
Und
das stresst mich dann schon immer ein bisschen. Das ist eigentlich ein bisschen unfair. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Also ich kann noch so viel schwimmen. Ich werde auch nicht schneller. Aber ich kann meine kleinen Triathlons, die kann ich machen. Und das ist mir wichtig. Und ansonsten mache ich das halt für mich. Ich schwimme für mich, ich radel für mich und ich laufe für mich. Ich laufe da auch keiner Zeit hinterher. Ich möchte es einfach machen, weil es Spaß macht und weil es mir gut tut. Und das ist das Wichtigste. Also ich brauche keine, was weiß ich, was für eine Zeit auf einen Kilometer oder auf 100 Meter schwimmen. Warum? Ich bin kein Profisportler.
Nein, überhaupt also, nicht. Ist so. Und trotzdem kannst du ja unglaublich so stolz auf dich sein, was du geleistet oder was dein Körper leistet dann eben auch, ne? Was du schaffst dann. Und auch wenn jetzt eben Schwimmen nicht deine Stärke ist, weil es dich einfach nur auspowert. Und da hat ja auch jeder für Verständnis. Nur meistens haben wir selber für uns kein Verständnis.
Ja.
Das ist nämlich so die Krux der Sache. Und da dürfen wir auch sehr liebevoll mal mit uns umgehen und ein bisschen milde dann vor allem auch.
Hm.
Und ich ziehe meinen Hut für dir. Also gerade was du dann auch leistest, es ist unglaublich. Es ist so, dass jetzt, du hast eben gerade so ein bisschen das gerade so ein bisschen reingeworfen, was das Thema Chemotherapie angeht. Wie ist es denn jetzt gerade? Befindest du dich jetzt auch akut in einer Therapie?
Ja, ich habe Tablettenchemo. Ich habe immer 3 Wochen und dann eine Woche Pause. Bei mir schlägt die halt extrem auf die Blutwerte. Und wenn du natürlich dann bloß 2.500 Beukos hast, wo sollst du die Energie rausziehen? Das funktioniert halt nicht. Das merke ich dann schon. Also wenn ich die erste Woche Chemo, bin ich voll leistungsfähig. Also da kann ich alles machen. Da kann ich einen Triathlon am Tag machen. Aber zweite Woche ist noch so, und in der dritten Woche merke ich dann schon, boah, das ist alles so anstrengend und so lästig und immer Pause. Und ich habe es schon gemerkt. Ich bin ja 2-mal in der Woche im Fitnessstudio, mache da Physio und machen auch Kraftübungen und solche Sachen. Und da merke ich dann schon auch, es ist einfach alles bloß so anstrengend und ich habe eigentlich gar keine Lust. Aber ich bin halt ein Mensch, der das dann durchziehen will. Weißt du, wenn ich jetzt da, ich will das jetzt machen und ich muss das jetzt machen, ich brauche das auch für den Kopf, weil der Sport für mich eigentlich so ist, dass ich sage, da habe ich meinen Körper unter Kontrolle. Also ich gebe den Ton an, ich sage jetzt, wir machen das jetzt. Und da kann ich das ein bisschen kontrollieren. Meistens funktioniert es. Und wenn es halt dann mal nicht funktioniert, dann merkst du das psychisch schon auch, weil du sagst, jetzt hat wieder das nicht so funktioniert und ich hätte es aber gern so gemacht. Also es ist schon immer so eine Gratwanderung und es ist schon immer, immer schwierig. Also ist nicht immer leicht.
Total. Ist es so, dass du auch viele Nachrichten bekommst bei Instagram, also gerade so zu deiner Situation, aber vor allem auch zu den Triathlons? Wie ist es so bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe den Account eigentlich mehr für mich, um mir die Sachen von der Seele zu schreiben, um einfach für mich das ein bisschen manchmal so zu gucken, was hast du gemacht den ganzen Tag oder was war jetzt besonders toll. Manchmal kriege ich schon von Bekannten, die ich wirklich kenne, die schreiben dann schon und aber es ist wirklich nicht viel. Also ich mache das nicht, damit ich eine Reichweite kriege. Also natürlich.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich meine, dass du anderen dadurch helfen kannst, dass sie dich dann eben auch so als Vorbild dann auch sehen können.
Die ein oder andere hat mich schon mal angeschrieben. Aber es ist oft schwierig, weil ich halt so ein offener Mensch bin.
Und, so.
Und viele Leute einfach oder viele Betroffene wirklich verschlossener sind oder da nicht so drüber sprechen wollen. Und,
okay.
Und für die ist es dann schwierig.
Aber,
wie gesagt, manchmal schreiben mich schon Leute an und fragen auch mal nach, was hast du für Therapie oder wie geht's dir damit? Sage ich das auch ganz offen. Aber richtig, nee, wie gesagt, ich hätte es gerne ein bisschen, ich würde es gerne mehr rausbrüllen. Also ich würde es gerne, dass die Leute da die Augen nicht zumachen. Das
Sehr schön.
Thema ist wichtig und
Ja.
es kann jeden treffen. Und
Ja, total.
wenn ich jetzt anschaue in Berlin oder in diesen größeren Städten, hast du halt einfach viel mehr Möglichkeiten.
Ja.
Ich wohne auf dem Land, ich wohne gefühlt am Arsch der Welt. Und dann noch in Bayern. Da sind die Leute sind einfach schwierig. Also die wollen das nicht hören. Wenn ich auch gefragt werde, wie geht's da denn? Schaust gut aus, dir kennt man gar nicht an, dass du krank bist. Dann sage ich immer, Leute, ich kann es nicht mehr hören.
Das glaube ich dir.
Es ist schwierig, die schauen da einfach weg. Die wollen das auch nicht. Ich habe auch mal eine Spendensammlung gemacht. Nichts bei rumkommen, gar nichts. Also gar
Geht
nichts.
gar nicht. Okay.
Nee. Und du hast halt das Gefühl, du arbeitest gegen Windmühlen. Und das ist halt schwierig. Das macht halt auch keinen Spaß. Also ich kann schlecht wirklich bei uns Leute erreichen. Ich hatte da schon einen Zeitungsartikel, also es stand da schon in der Zeitung, haben wir da schon einen großen Artikel drin gehabt, aber das interessiert die Leute nicht. Also bei uns, die Leute hier, die machen wirklich die Augen zu. Das wollen wir nicht sehen. Wir wollen so am besten mit Scheuklappen, weil da wollen wir uns nicht damit befassen. Da geht ja ums Sterben eventuell und um den Tod, um Gottes Willen, nein, das wollen wir nicht wissen.
Oh Mann. Ja. Gibt es so einen Wunsch, den du gerne hättest? Also gerade auch für diesen Bereich dann eben palliativ, metastasiert, was auch gerade so die Gesellschaft antrifft?
Es muss einfach mehr darüber gesprochen werden. Es muss, also es ist
Richtig.
einfach viel zu wenig. Das wird immer noch totgeschwiegen. Es ist immer nur ein Tabuthema. Und ich finde gerade diese palliativen Patienten, du musst dich mit dem Tod auseinandersetzen. Du musst
Ja, natürlich.
wissen, was will ich mal, wie soll mal meine Beerdigung ausschauen oder wo will ich eingegraben. Oh Gottes Willen, da wenn du bei irgendjemand ansprichst. Das ist ja Todsünde. Das finde ich, das müsste viel mehr kommuniziert werden. Da muss viel mehr drüber gesprochen werden. Das kann jeden trifft es. Also es kann auch jeden treffen.
Na klar, ist so.
Nicht bloß mit Krebs, mit, keine Ahnung. Also da muss man einfach schon zu Lebzeiten drüber nachdenken.
Ich finde es auch total wichtig. Deswegen ist mir das auch unglaublich wichtig, dann wirklich hier jedem seine Stimme auch zu geben. Also dann, ob das jetzt mit Metastasen ist, ob das jetzt palliativ ist, dann auch, ne? Also das ist so wichtig, auch immer wieder darüber zu sprechen, diese
Genau.
Tabuthemen auch zu brechen, in der Gesellschaft da eben noch viel lauter zu werden, dann auch gerade auch so in kleineren Orten, wie jetzt auch, wenn du sagst, so, du wohnst auf dem Land, also Richtung Bayern dann auch, ne? Wo es ja sehr katholisch ist, wo man sehr endlich dann ja auch lebt und dass sie einfach nie, nur so durch die Gegend laufen, aber nicht nach rechts und nicht nach links gucken, nur schwarz-weiß, alles.
Ja.
Und da darf noch ganz, ganz viel vor allem auch getan werden. Ne? Und deswegen, ja, sind wir ja hier, um das zu ändern. Und dementsprechend hast du jetzt ja auch hier deine Geschichte erzählt. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, vor allem auch. Liebe Sonja, ich danke dir sehr, dass du da warst. Und du darfst jetzt total gerne noch alles sagen, was du der Community mitteilen möchtest, alles, was du irgendwie vergessen hast, ob es vielleicht ein Mantra für dich gibt, so ein Leitsatz. Du hast ja schon einen wundervollen Satz, den du ja auch mir geschrieben hast. Dann vor allem, dann darfst du das natürlich jetzt von Herzen gerne tun. Ich danke dir, dass du da warst. Und ja, ich freue mich weiterhin mit deinen Triathlon, Attentaten hier das auf Instagram zu sehen und dass wir miteinander verbunden sind. Denk mir dann immer so, oh, genau, okay, gut, warst schon lange nicht mehr laufen. Solltest mal das wieder tun, wie Sonja auch.
Das ist ja jedem selber überlassen.
Ja, natürlich, aber ich finde es toll. Also ich finde auch, das ist auch immer was so einen ausmacht, dass man dadurch dann auch immer wieder so einen kleinen Stupser geben kann. Ja, ne? Und dass das auch was ganz, ganz Wundervolles sein kann und dass man da vor allem auch ganz viel Kraft durchziehen kann. Liebe Sonja, danke, dass du da warst und ich danke dir sehr und ja, wünsche dir von Herzen alles Gute.
Dass ich da sein dürfte. Und wie gesagt, my story isn't.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein ganz, ganz wundervolles Interview war, ein sehr berührendes Interview, vor allem auch die Geschichte von Sonja, die ja auch eigentlich hätte für 3 bis 5 Leben reichen oder so. Schon alleine, dass sie dreifach Mama ist und 2009 die Diagnose Brustkrebs hatte, was sie alles erlebt hat. Dann 2012 dann eben, wo Metastasen dann auch in der Hüfte waren, dass sie seit 2020 eben Palliativpatientin ist und dass sie aber auch immer wieder gesagt hat, ich spüre, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist bestimmt Sonja auch ganz wichtig, dass wir noch viel mehr in diese Eigenverantwortung gehen dürfen, noch viel mehr dann eben auch den Ärzten auf den Nerven gehen können, wenn wir nämlich selber oder spüren, dass mit unserem Körper irgendetwas nicht stimmt, gerade bei einer Krebsdiagnose und vor allem auch alle Untersuchungen danach, da sollte man schon mehrmals hinschauen, als eben zu wenig hinschauen, dass man das Ganze dann vor allem auch kompensieren kann. Und deswegen ist es auch super wichtig, so wie Sonja das gemacht hat, dass sie auch immer die Möglichkeit habt, natürlich auch die Ärzte zu wechseln. Also das Wichtigste ist, dass ihr euch wirklich auch wohlfühlt. Und das ist mein Wunsch, dass wir eben auch noch viel lauter werden, dass wir viel mehr über das Thema Palliativ sprechen, dass wir viel mehr über das Leben Metastasen sprechen, dass es eben auch nicht den Tod bedeutet, sondern so wie Sonja es dann ja auch sagt, my story isn't finished und wie vor allem ja auch ihr Instagram-Profil besagt, Sonja Heaven can wait und ich finde, das sind die schönsten Schlussworte hier vor allem auch und ich hoffe sehr, dir diese Folge gefallen hat und dass du sie vor allem auch mit ganz vielen Menschen teilst und ich würde mich sehr freuen, mit ganz, ganz vielen, die eben auch selber palliativ sind, selber Metastasen haben, mal Sonja schreiben und sie fragen, boah, wie hast du das eigentlich alles geschafft? Das ist ja unglaublich, da kannst du auch mal ein Buch schreiben. Also in diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche, bleibt ihr immer gesund und munter. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast natürlich mit der ganzen Welt teilt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr das von Herzen gerne tun. Ich habe so einen kleinen PayPal-Me-Link eingerichtet. Feel it free. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche bei einem ganz wundervollen Gast hier wieder. Ich bin raus und ciao.